Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie, von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren.
Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
Kann man denn gar nichts richtig machen?
Der Mimimi-Podcast. We ruin
Filme. Und zwar bei Mimimi-Podcast, dem Podcast, bei dem wir einmal im Monat über Dinge sprechen, die eigentlich so schön sein könnten, aber leider ganz schön scheiße sind. Ich bin Lara.
Ich bin Taina.
Und ich bin Feline.
Und erstmal nochmal der Hinweis, wir haben seit ein paar Monaten Steady, das ist eine Website, bei der ihr uns finanziell monatlich unterstützen könnt und wir würden uns darüber sehr freuen. Und nach diesem kurzen Eigenwerbeblock zurück zum eigentlichen Thema, Filme.
Vielleicht nochmal kurz zum Anfang ein Disclaimer vorne dran, zum zweiten Mal ist die Audioqualität ein bisschen anders als sonst. Wir sind gerade nicht in einer Stadt, Lara ist in Köln, Taina und ich sind in Berlin und deshalb... entschuldigt kleine Ausfälle.
Wir geben uns trotzdem Mühe.
Immer.
Ja, wir reden heute über Filme, weil ja gerade die Zeit der Oscars und Filmfestivals und irgendwie vielen Kinofilme ist. Und deswegen beschäftigen wir uns heute damit, wie Repräsentation im Film funktioniert, was da irgendwie gut läuft und was wir nicht so gut finden. Wir gucken uns an, wie die Finanzierung von Filmen eigentlich funktioniert und was es mit Filmpreisen auf sich hat und wer eigentlich entscheidet, an wen die verliehen werden. Und zum Einstieg Frage nach Shaming-Momenten. Ich habe nämlich in der Recherche festgestellt, dass es ganz schön viele Filme gibt, die ich früher total toll fand und was mir jetzt sehr unangenehm ist, weil ich sie jetzt irgendwie nicht mehr so cool finde. Habt ihr auch solche Filme?
Ja, voll. Ich habe vor Weihnachten gemerkt, dass ich immer richtig toll fand, Love Actually, wie heißt der auf Deutsch, tatsächlich Liebe. Dieser Film, wo diese ganzen Geschichten von den verschiedenen Menschen, Liebesgeschichten von Menschen an Weihnachten erzählt werden und es diesen Moment gibt, wo Keira Knightley irgendwie sehr weird die Liebe gestanden wird. Und ich fand den total toll und dann habe ich, glaube ich, mit dir, Lara, auch drüber gesprochen und eine Folge von dem tollen Podcast Bechtelcast darüber gehört und dann festgestellt, oh mein Gott, so viel an diesem Film ist so schrecklich und produziert so unangenehme Bilder und ja.
Was für unangenehme Bilder?
Ja, super krasse Geschlechterstereotypen. Irgendwie dieser Moment, den ich gerade erwähnt habe, in dem Keira Knightley die Liebe gestanden wird, ist, den damals ich als so das ultimativ romantisch tolle empfunden habe, ist einfach nur ein komischer, weirder, fast schon Stalking-Moment und ist so nichts daran ist eigentlich romantisch und ja, nee, viele, viele unangenehme Sachen und vor allem auch die Rolle von Frauen in diesem Film ist eigentlich nur... Die Frauen sind Objekte der Begierde der Männer in diesem Film.
Ich finde, es sind meistens so Liebesfilme, die so unangenehm sind. Und, wobei, nee, stimmt nicht. Also oft Liebesfilme, die unangenehm sind, weil sie so klassische Geschlechterstereotype reproduzieren. Aber auch halt ganz häufig eben so Actionfilme und solche Sachen, die halt dann, wo halt ja die Frauenrolle noch häufiger noch mehr in den Hintergrund gedrängt wird, weil sie eigentlich gar nicht vorkommen und wenn, dann halt nur als so das Ziel oder der Preis irgendwie des männlichen Helden und dann halt irgendwie zusätzlich oft ja dieses Narrativ drin ist von irgendwelchen Halbvergewaltigungsszenen, die aber total cool angesehen werden. Irgendwie bei James Bond gibt es, bei Indiana Jones, wo dann irgendwelche Türen zugeschlagen werden und es ist dann total heroisch und geil und man ist dann so, oh, er will sie so sehr und man denkt so, ja, aber sie hat halt keinen Bock auf die Scheiße, Mann, warum lässt er sie nicht einfach gehen? Sie sagt, nein, ich habe keinen Bock auf dich, warum schlägt er die Tür zu? Es ist total creepy, aber wir sagen, wir finden, also tun so, als wäre es irgendwie total cool und hot. Und ich glaube, das sind so, aber tatsächlich fand ich die Filme auch noch nie so richtig geil. Hatte aber, glaube ich, immer andere Gründe. Deswegen, ja, kann ich mir jetzt auch nie, nicht auf die Fahne schreiben, dass ich das schon immer total so gesehen habe. Leider.
Ja, mein Film, bei dem ich vor ein paar Jahren diesen Moment hatte, heißt The Help. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da geht es um so eine weiße Journalistin, die von Emma Stone gespielt wird. Also es gibt auch, es basiert auf einem Buch. Und die lebt, ich glaube, in den Südstaaten der USA, kurz nachdem Sklaverei abgeschafft wurde. Aber ganz viele schwarze Frauen arbeiten halt, also sind jetzt keine offiziellen Sklaven mehr, aber arbeiten eigentlich immer noch in nicht so coolen Verhältnissen als Haushaltshilfen. Und sie kommt nach dem Studium dahin zurück und erkennt plötzlich, Rassismus ist schlecht und diese Frauen werden schlecht behandelt. Und rettet sie dann quasi, ja, indem sie halt über sie schreibt. Und ich glaube, die schreiben ein Buch zusammen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und ich fand diesen Film eine Zeit lang irgendwie total toll. Und habe dann festgestellt, weil ich Texte von Women of Color darüber gelesen habe, die alle meinten, ich hasse nicht so sehr wie diesen Film, dass es eigentlich nicht so cool ist, diesen Film gut zu finden, weil es so ein klassischer weißer Retterin-Film ist. So nach dem Motto, die armen schwarzen Frauen können sich nicht selbst retten, sondern brauchen diese weiße Journalistin, die natürlich selber überhaupt nicht rassistisch ist, sondern plötzlich erkennt, wie furchtbar alles ist und ihnen ein besseres Leben macht. Und eigentlich ging es dann in dem Film ja auch gar nicht mehr so sehr um diese schwarzen Frauen und wie furchtbar deren Arbeitsbedingungen waren, wie furchtbar sind. Halt genau.
Die weiße Journalistin, ja.
Genau. Und es ist mir im Nachhinein sehr unangenehm, dass ich diesen Film so toll fand.
Interessanterweise ist ja das gerade auch genau der Vorwurf, der Oscar-Film, also der jetzt den Oscar für den besten Film gewonnen hat, gemacht wird.
The Green Book, ne?
Genau. Und ich fand es auch irgendwie sehr unangenehm. Ich habe selber den Film noch nicht geguckt, habe aber halt irgendwie Artikel über diese Vorwürfe gelesen. Und dann habe ich halt mal so mehr geguckt. Und die fünf von den Hauptproducern und Directoren sind halt alles weiße alte Männer. Und es ist halt schon so ein bisschen so, naja, ich habe den Film zwar selber nicht gesehen.
Könnt ihr vielleicht noch mal kurz sagen, worum es geht bei dem Film?
Also ich habe ihn auch nicht gesehen, aber soweit ich das verstanden habe, ist es irgendwie die Geschichte von einem schwarzen Musiker, Pianisten, ja, glaube ich, der von einem weißen, sehr rassistischen Chauffeur in den Südstaaten der USA rumgefahren wird. Und es gibt halt noch diese ganze Rassentrennung. Und der schwarze Pianist, der ja eigentlich der Berühmte ist, muss die ganze Zeit in irgendwelchen furchtbaren Absteigehotels schlafen. Und der weiße Chauffeur in irgendwelchen Fancy-Hotels, weil sie quasi die Rollen so sehr umkehren. Mhm. Ich habe auch einen Kommentar dazu gehört beim Deutschlandfunk, wo der Redakteur meinte, er hat das Gefühl, dieser Film ist so das letzte Aufbäumen von dem alten weißen Männer-Hollywood, weil das so die Art von angeblichem Antirassismus-Film ist, der da halt irgendwie so geläufig ist, dass so ein Feel-Good-Film für weiße Leute eigentlich ist. Und dass es eigentlich ja sehr viel bessere Filme inzwischen gibt, die sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen und die das irgendwie besser erzählen und nicht nur in so der Help-mäßigen Style, so dass es sich irgendwie für weiße Leute gut anfühlt, aber niemand so richtig gut darin repräsentiert ist.
Aber apropos Oscars, ich hatte bis zu dieser Recherche überhaupt keine Ahnung, wer eigentlich dafür verantwortlich ist, wer diese Preise gewinnt. Wisst ihr, wer die Jury ist von den Oscars? Mm-mm.
Die Academy.
Ja, das stimmt sogar so.
I think the Academy.
Ja, genau.
Who is the fucking Academy?
Ja, aber das ist der Punkt. Who is the fucking Academy? The Academy sind nämlich circa 6.000 Mitglieder, die alle darüber entscheiden, wer diese Preise bekommen.
So viele?
Ja. 6.000? Und das Geile daran ist, niemand weiß so richtig, wer diese Mitglieder sind. Das wird nämlich geheim gehalten.
Echt?
Aus angeblich Angst vor Korruption. Und das Absurde ist, die Mitglieder der Akademie sind hauptsächlich irgendwie Menschen, die selber in der Filmbranche drin sind. Also heute werden auch immer wieder neue Mitglieder da eingeladen. Also du musst da so von schon bestehenden Mitgliedern gefragt werden, ob du da, ja, krasse Sekte, ob du da rein willst. Und heute werden halt meistens SchauspielerInnen gefragt, die selbst schon mal einen Oscar gewonnen haben. Aber die Mitgliedschaft in dieser Academy war ursprünglich auf Lebenszeit. Und sie wurde 1929 gegründet. Das heißt, alle, die seit 1929 da reingekommen sind und noch nicht gestorben sind, sind immer noch entscheidungsberechtigt dazu, wer diesen Oscar gewinnt. Und
das heißt, wahrscheinlich leichten Überschuss an alten weißen Männern.
Komplett. Also,
wenn man sich so überlegt, was 29 so
ja,
in war.
Das Ding ist ja, wie gesagt, eigentlich ist es ja geheim, wer in dieser Academy ist, aber die LA Times hat 2012 eine ziemlich ausführliche Recherche gemacht. Und sie vermuten, dass 94% der Academy-Mitglieder weiß sind, 77% sind männlich und der Altersdurchschnitt ist 62. Also diese Leute wählen aus, welche Filme einen Oscar bekommen. Und das ist ja nicht nur irgendein Preis, sondern diese Preise haben ja einen unfassbaren Einfluss darauf, wie erfolgreich ein Film sein wird, wie erfolgreich eine Karriere von SchauspielerInnen sein wird. Und damit steuern sie halt wahnsinnig viel. Und es ist ja kein Geheimnis, dass die Diversität bei den Filmen, die Oscars gewinnen, also eigentlich kaum vorhanden war in den letzten Jahren.
Sieht man ja auch immer, dass es doch, ich habe das Gefühl, dass es zu den verschiedensten Oscar-Verleihungen immer wieder verschiedene Hashtags gibt, die irgendwie darauf aufmerksam machen wollen, dass eben Diversität fehlt. Also ich hatte dieses Oscar So White in Erinnerung, was vor ein paar Jahren, glaube ich, mal war, als mal wieder fast nur weiße Menschen in allen Kategorien nominiert waren. Und ich habe auch in der Recherche festgestellt, dass es mal einen Hashtag gab, der darauf aufmerksam machen wollte, dass quasi nie, bis auf irgendwie ein, zwei Mal bisher, SchauspielerInnen mit Behinderung ausgezeichnet werden, aber relativ häufig SchauspielerInnen ohne Behinderung, die eine Rolle gespielt haben und dafür eine Person mit Behinderung gespielt haben, was auch ein bisschen unangenehm ist.
Das ist doch auch ein grundsätzlich großer Kritikpunkt an Diversität in Filmen, dass häufig Rollen, die eigentlich einer bestimmten Minderheit angehören, von SchauspielerInnen gespielt werden, die nicht dieser Minderheit angehören?
Ja, also das ist in... Also ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter, weil es dann doch bei verschiedenen Gruppen, glaube ich, unterschiedlich ist. Also ein großes Thema ist ja zum Beispiel dieses Whitewashing in Filmen, was bedeutet, dass es Rollen gibt, die eigentlich für People of Color gemacht werden, zum Beispiel, weil sie auf historischen Vorlagen beruhen oder irgendwie auf Büchern oder Comics oder irgendwas, so das so angelegt wurde und die dann aber von weißen SchauspielerInnen gespielt werden. Und es gibt manche Fälle, die ziemlich eindeutig sind, also zum Beispiel hat Scarlett Johansson in so einer Manga-Verfilmung namens Ghost in the Shell eine japanische Figur gespielt. Scarlett Johansson ist keine Japanerin oder sonst, also Scarlett Johansson ist einfach sehr weiß. Ja. Und es gibt, glaube ich, aber auch Grenzfälle. Also zum Beispiel wurde bei Tribute von Panem diese Hauptrolle Katniss Everdeen wurde in den Romanen immer als irgendwie mit olivfarbener Haut und dunklen Haaren beschrieben und ist jetzt ja von Jennifer Lawrence gespielt worden, die jetzt eher auch nicht so olivfarbene Haut hat. Und ich erinnere mich noch, dass es da Diskussionen quasi darüber gab, wo quasi die Grenze von diesem Whitewashing ist. Und es gibt diese Diskussion ja auch immer wieder bei Rollen von Transpersonen, die ja auch ziemlich häufig von Cis-SchauspielerInnen gespielt werden, wo ich die Diskussion sehr angemessen finde, weil ich finde, dass das komische Bilder verstärkt, weil Transpersonen sich ja häufig mit dieser Vorstellung auseinandersetzen müssen, also vor allem zum Beispiel Transfrauen, dass sie eigentlich nur verkleidete Männer sind. Und dieses Narrativ wird ja irgendwie sehr dadurch verstärkt, wenn sie quasi von Cis-Männern gespielt werden, die sich dann halt für den Film als Frauen verkleiden, aber wieder als Männer bei der Premiere auftauchen.
Da wurde doch zum Beispiel,
und das ist ein bisschen schwierig.
Da wurde doch zum Beispiel dieser Film Danish Girl auch so stark für kritisiert, oder? War der das?
Ja.
Genau. Ja, wo Eddie Redmayne genau eine ziemlich berühmte Transfrau gespielt hat.
Ich finde
es auch auf der Ebene ärgerlich, dass ja Trans-SchauspielerInnen es ja auch so schon nicht leicht in Hollywood haben. Also es ist ja nicht so, dass die viele Cis-Rollen angeboten kriegen und dass die Trans-SchauspielerInnen, die irgendwie bekannt sind, wie zum Beispiel Laverne Cox, sind ja auch groß geworden dadurch, dass sie eben Trans-Rollen gespielt haben. Also sie zum Beispiel in dieser Serie Orange is the New Black, und es ist so ein bisschen den Leuten auch einfach Chancen wegnehmen.
Ich finde halt, das ist halt, habe ich mich gefragt so ein bisschen, wäre es was anderes, wenn mehr jetzt, ob es jetzt Transpersonen wären, die irgendwie Cis-Rollen bekommen, oder ob es People of Color sind, die mehr Rollen bekommen, die vielleicht, weiß nicht, auf weiße Personen geschrieben sind, oder ob das überhaupt der Fall ist, weil häufig wahrscheinlich davon ausgegangen wird, weiß wäre die Normalität, so as if. Aber das ist quasi, wenn das da insgesamt mehr darauf nicht so geachtet werden würde, ob es dann weniger schlimm wäre, wisst ihr? Also wenn häufig Frauen, Transfrauen auch Rollen von Cis-Frauen bekommen würden, was natürlich effektiv nicht so ist, wäre es dann auch so problematisch? Oder wäre es dann weniger problematisch? Hat das nichts damit zu tun?
Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, oder? Ich glaube, ich finde es bei, vor allem bei People of Color und irgendwie schon immer noch problematisch, weil es ja, also, weil wenn es halt eine Vorlage gibt, weil es zum Beispiel eine real existierende Person gab und diese Person war eben nicht weiß, finde ich es irgendwie schwierig, das im Film andersrum zu machen, weil das halt irgendwie Kategorien sind, die gesellschaftlich momentan ja schon noch sehr relevant sind und ich gerade nicht so sehr sehe, dass ich das zeitnah ändern kann.
Und ich glaube zum Beispiel auf das Beispiel von Menschen mit Behinderung angewandt, finde ich es irgendwie auch eine komische Vorstellung, eine Behinderung zu spielen und das dann irgendwie, dass das dann eine tolle schauspielerische Leistung ist, weil das ist ja eine so zum Leben dazugehörende Erfahrung von den Menschen. Also ich weiß nicht, ich finde, das Schauspielerische soll dann irgendwie der Charakter und die Rolle sein und irgendwie nicht die, mir kommt es irgendwie komisch vor, wenn ich mir vorstelle, es wird eine Behinderung gespielt.
Ich glaube aber, da ist es dann wieder so ein bisschen an einem anderen Punkt, finde ich, dass es halt wichtig ist, meiner Meinung nach, dass man halt, wenn man jetzt eine Person mit einer Behinderung spielt oder wenn man eine Transperson spielt, diese Figuren nicht nur darauf reduziert werden. Ich glaube, ich finde, das ist oft so ein Problem, dass es dann halt eine Transperson ist, die gespielt wird und dann geht es in dem Film also auch nur darum, dass sie trans ist. Und da hätten Transpersonen nicht auch ein Leben, quasi, was nicht unbedingt
sich dadurch definiert.
Dadurch definiert oder darum dreht die ganze Zeit. Oder
das ist Menschen ja nochmal ein ganz anderer Punkt.
Komplett. Genau, aber ich meine, so, das spielt dann, finde ich, damit rein, weil wenn du jetzt sagst, ich finde halt, ist es auch eben keine gute Leistung, wenn du einfach sagst, oder was heißt keine gute Leistung, aber es ist so, wenn du halt einfach sagst, oh, der hat eine Behinderung gespielt, denke ich mir so, naja, aber zu einer Person mit einer Behinderung gehört nicht nur dazu, eine Behinderung zu spielen, sondern halt auch der ganze Charakter der Person. Das ist ja nicht allein definiert durch irgendeine Behinderung so. Also ich bin ja auch nicht dadurch definiert, dass ich irgendwie blonde Haare habe alleine so. Es ist halt immer so, dass man sich aber auf diese Merkmale dann häufig, finde ich, gerade in Filmen so nur bezieht und das halt so das einzige Merkmal ist, was irgendwie die Leute ausmacht. Aber, oder halt so das Hauptmerkmal, um das sich die Story dreht. Und ganz oft, finde ich, ist halt gibt es halt auch super, also viel zu wenig Repräsentation halt von Menschen, die halt eine Behinderung haben, ohne dass die Behinderung thematisiert wird. Also einfach, dass diese Menschen auftauchen in Filmen und in Figuren. So.
Das sind ja eigentlich zwei verschiedene Arten davon, wie man Repräsentation leisten kann. Also ich sehe voll, was du meinst, weil einerseits haben diese Geschichten, in denen es irgendwie hauptsächlich um irgendwie die Behinderung oder Sexualität oder Geschlechtsidentität einer Person geht, natürlich ihre Berechtigung, weil das irgendwie Geschichten sind, die man erzählen kann. Mhm. Aber ich finde genau, was du gesagt hast, dass die sehr Überhand nehmen und dass es halt momentan noch ziemlich wenig von dieser normalisierenden Repräsentation gibt, dass halt Menschen, die bestimmten Minderheiten angehören, halt einfach in Filmen vorkommen, ohne dass es sich nur um diese eine Sache dreht, die sie irgendwie abhebt von den anderen Leuten, mit denen sie da zusammenspielen.
Ich meine, es ist super wichtig, dass es diese Filme gibt, die auf die Problematiken, die vielleicht damit einhergehen irgendwie, weil es halt wichtig ist zu zeigen, keine Ahnung, Transpersonen werden vielleicht gewalttätig angegriffen in unserer Gesellschaft und so, Leute, wir müssen das verändern, guckt euch irgendwie diese Realitäten an, guckt hin, guckt, dass da eine Veränderung sein muss, aber es braucht halt auch das andere.
Ja, weil damit ist es halt nicht getan, wenn du dann trotzdem in den großen Mainstream-Hollywood-Filmen alle Charaktere trotzdem wieder der weißen, cis-heterosexuellen Norm entsprechen. Ja. So.
Und es macht halt auch so ein Opfernarrativ auf, ne? Das ist ja, glaube ich, auch immer häufig jetzt in dem Bezug, den wir vorhin schon gesagt haben, mit diesem White-Savior-Bild, halt auch oft das Ding, dass dann vielleicht People of Color eben immer in diesen Opferrollen irgendwie auftauchen und immer so, dass sie spielen dann halt irgendwie die Sklaven und irgendwie die Opfer dieser Position, als hätte es nicht Heldinnen gegeben, als hätte es nicht Menschen gegeben, die irgendwie gekämpft haben, als hätte es nicht Menschen gegeben, die, also People of Color gegeben, die halt nicht sich in einer Also irgendwie, oder als würden sich People of Color immer durch eine Opferrolle definieren. So. Also dass es ein gesellschaftliches Problem ist, ist das klar. Aber auch diese Menschen selber kämpfen ja dagegen und sind aktive Subjekte ihrer eigenen Geschichte und ihrer eigenen Handlungen. So.
Und apropos aktive Subjekte ihrer eigenen Geschichte, das hat ja auch super viel damit zu tun, wer macht die Filme und nicht nur wer spielt mit. Weil wenn Menschen einer bestimmten Gruppe selbst erzählen können, ihre Geschichte erzählen können oder eine Geschichte, die irgendwie mit ihnen zu tun hat, erzählen können, dann wird, glaube ich, automatisch diese Form der Repräsentation in den Filmen auch erhöht. Also ich meine, die meisten Filme, die zum Beispiel auch bei den Oscars wieder ausgezeichnet werden, sind letztendlich von weißen männlichen Regisseuren. Selbst wenn da vielleicht Minderheitengruppen als Schauspielende auftreten, aber die Leute, die darüber bestimmen, welche Geschichten erzählt werden, sind zum Großteil in großen, wichtigen Hollywood-Filmen immer noch weiße Männer.
Pro Quote Film hat dafür Deutschland Zahlen aus verschiedenen Studien auf ihrer Internetseite zu genau diesem Thema zusammengetragen und festgestellt, dass 61% der Drehbuchautoren von deutschen Spielfilmen männlich sind und nur 23 Frauen. Und bei der Regie sieht es ähnlich aus. Da sind es 74%, die Männer sind und 21% die Frauen sind. Und ich finde, dass zeigt sehr diesen Missstand, auf den du gerade hingewiesen hast, dass eine sehr kleine Gruppe von Menschen darüber entscheidet, was für Geschichten erzählt werden und wie diese Geschichten erzählt werden.
Und ich meine, Frauen sind ja keine Minderheit, ne? Das ist halt immer das Krasse. Ja. So, man will ja dann gar nicht die Zahlen sehen, also man sollte sich schon angucken, aber will für irgendwie, wie viele People of Color dann da drin noch sind, wenn schon irgendwie 50% der Gesellschaft davon so ausgeschlossen sind. Ich hatte auch, was ich auch ziemlich krass fand, diesbezüglich war, dass die zwei Riesenproduktionsfirmen, 20th Century Fox und Paramount, also Riesenproduktionsfirmen aus den, Firmen aus den USA hatten, von 2016 bis einschließlich 2018 bei allen Filmen, die sie veröffentlicht haben, keine einzige weibliche Regisseurin.
Ja, ist richtig krass.
Keine einzige.
Was?
Ja. Und nochmal ganz kurz zurück zu diesen, welche Geschichten werden erzählt. Da geht es dann ja nicht nur um Geschichten, sondern welche Geschichten wir uns in Filmen angucken, hat ja auch eine unfassbare Auswirkung darauf, wie wir leben und die Welt um uns herum wahrnehmen. Weil wenn ich als kleines Mädchen in Geschichten, in Filmen immer nur sehe, ja, okay, der Mann, der Junge ist der große Held, der große Retter, dann werde ich halt mich selber in dieser Rolle auch nicht sehen können.
Und ich habe da eine total lustige Sache dazu. Ich habe das Gefühl, Lara hat auch eine lustige Sache dazu, aber es ist gut. Oder was heißt eine lustige Sache, aber eine ziemlich interessante. Und zwar anscheinend in dem Jahr, als Merida und Hunger Games rauskamen, in dem beide zwei Frauen, die Bogen schießen, eine wichtige Rolle war, sind anscheinend die Rate der Frauen, die in den USA Bogen schießen, um 105% gestiegen.
Alter.
Also so.
Ich sehe es aber voll.
Ja.
Ich sehe es total. Ich wollte danach auch Bogenschießen werden.
Ich sehe es auch total. Aber da merkt man halt mal, wie sehr das halt Einfluss nimmt irgendwie auf unsere Wahrnehmung, wer was kann und wer zu was fähig ist.
Es gibt einen Begriff dazu aus den 70ern, nämlich Symbolic Annihilation, also symbolische Vernichtung, der eigentlich genau das beschreibt, was passiert, wenn man nicht repräsentiert wird. Und zwar ist es eine Theorie aus der Filmwissenschaft, die quasi sagt, Repräsentation in der fiktiven Welt, also zum Beispiel in Filmen, bedeutet die Bestätigung der eigenen sozialen Existenz. Und wenn das nicht stattfindet, wenn man nicht repräsentiert wird in fiktiven Welten, ist es eigentlich gleichzusetzen mit symbolischer Vernichtung, weil man nicht mit drin ist in Erzählungen und in Geschichten, die sich natürlich darauf auswirken, wie wir unsere Realität konstruieren. Es gibt so viele Studien seit den 80ern bis heute, die immer wieder zeigen, wie krass es sich auf die Wahrnehmung von sich selbst auswirkt, also was man denkt, dass man selber machen kann, das eigene Selbstbewusstsein, was für Vorbilder man hat, was man in Medien wie zum Beispiel in Filmen sieht, aber es wirkt sich ja nicht nur auf sich selbst aus, sondern auch darauf, wie man andere sieht. Und wenn ich immer sehe, dass, keine Ahnung, schwarze Männer in Hollywood-Filmen aggressiv und kriminell sind und ich selber vielleicht in meinem Leben nicht so viel Kontakt mit schwarzen Männern habe, dann nehme ich halt irgendwann an, dass das Teil der Realität ist, wenn es mir immer und immer wieder erzählt wird. Und deswegen ärgert es mich, wenn Leute sagen, Repräsentation in Filmen ist ihnen egal, weil es ist nicht egal.
Nee.
Also es beeinflusst wahnsinnig viel, was passiert. Und es ist einfach ignorant. Und wahrscheinlich sagen das vor allem Leute, die sich selbst die ganze Zeit in positiven Bildern in Filmen sehen, dass es ihnen egal ist.
Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht.
Die totalen Abfuck-Momente.
Ich bin es sowas von leid.
Mein Abfuck-Moment diesmal passt ganz gut dazu, worüber wir gerade gesprochen haben. Und zwar Leute, denen es egal ist, ob Repräsentation und Diversität in Filmen passiert.
Oh je.
Eine Person,
immer so, ich finde es gut, dass du immer so bestimmte Personen in den
Ja, ich mache gern öffentliches Shaming. Da bin ich auch Fan. Und zwar eine Person, der es egal ist, wer in Filmen wie repräsentiert wird, heißt Frank Pearson, keine Ahnung. Der war mal Academy-Präsident.
Präsidenten kennt man aber.
Die sind nicht geheim. Und er hat mal irgendwann einen Oscar für irgendein Drehbuch gewonnen. Whatever. Er hat Folgendes gesagt. I don't see any reason why the Academy should represent the entire American population. That's what the People's Choice Awards are for. We represent the professional filmmakers and if that doesn't reflect the general population, so be it. Also er sagt, im Prinzip sieht er überhaupt keinen Grund dafür, warum die Auswahl der Filme der Akademie irgendwie die gesamte amerikanische Bevölkerung repräsentieren sollten. Dafür sei er der People's Choice Award und sie repräsentieren nur die professionellen Filmemacherinnen. Und wenn das eben nicht die Bevölkerung repräsentiert, ist es ihm komplett Latte.
Also er will damit eigentlich sagen, dass er der Meinung ist, weiße Männer können am besten Filme machen. Und deswegen ist es auch okay, wenn die meisten Preise bekommen. So
ja,
ist er die Übersetzung.
Komplett. Und er
so ist er die
Übersetzung. Ja, und er verklärt ja völlig, dass die professionellen Filmemacher, ich sage jetzt bewusst Macher und nicht Macherinnen, halt so eine homogene Gruppe sind. Auch gerade deshalb, weil bei den Oscars immer nur die gleichen Leute ausgezeichnet werden und halt Menschen, die vielleicht nicht zu dieser Gruppe gehören, es gar nicht schaffen können, in so Positionen zu bekommen, dass sie überhaupt ein gewisses Level an Popularität erreichen. Und er hat dann auch nochmal irgendwann gesagt, sie wollten ja gerne mehr Diversität, aber es sei halt irgendwie schwierig, weil die Filmindustrie sei eben nicht besonders divers und deswegen könnte man auch nicht diversere Leute in diese Academy aufnehmen, weil da gäbe es ja niemanden, wo man sich auch so denkt, schmeiß doch einfach auch mal. Ja, und dann haben sie noch irgendwie so ein Limit sich gesetzt, sie wollen jetzt nicht mehr so viele neue Leute in ihren elitären Zirkel aufnehmen. Denkt man sich, okay, schmeiß halt auch einfach mal ein paar alte weiße Säcke raus, würde vielleicht auch mal funktionieren. und ja.
Ich finde, Frank Pearson könnte auch sagen, hallo, mein Name ist Frank Pearson und ich lebe gerne in einer kleinen weißen Bubble, in der mir niemand Check Your Privilege sagt und ich möchte auch eigentlich darin bleiben und niemals wieder mit anderen Menschen sprechen.
Ja, absolut. Frank Pearson suhlt sich in seinen Privilegien.
Guter Typ. Naja, vor allem auch, ich meine, es ist ja so lächerlich offensichtlich, dass es natürlich, wenn dann eben auch in der Jury alle Menschen weiß sind, dann die eben die Weißen auszeichnen, was du gerade meinst, dass die dann wieder Preise bekommen, dadurch weiter erfolgreich werden, dass außerdem, wenn es eben nie Minderheiten gibt, die in diesen Posten sind, man auch sie nicht encouraged, überhaupt in diese Posten zu kommen. Es gibt 3 Millionen Studien, die beweisen, dass wenn man zu Leuten sagt, an wen denkst du, wenn du an einen Regisseur denkst, alle an Männer denken, weil es halt zu wenig Leute gibt, die irgendwie, weil es zu wenig Frauen gibt in diesen Positionen. Es ist ja ein komplett sich selbst reproduzierendes System, es ist einfach nur ein komplett dummes Statement, überhaupt nicht nachgedacht.
Ja.
Aber natürlich, die Leute wollen auch nicht nachdenken, weil es würde natürlich ihnen einen gewissen Status wegnehmen, wenn sie realisieren würden, dass sie halt nicht die Alleinunterhalter bleiben für den Rest ihres Lebens irgendwie und halt mehr Konkurrenz bekommen.
Ich habe meinen Abfuck-Moment dieses Mal gefunden, als ich mir so eine Argumentation auch von Propote Film angeschaut habe, die so ein bisschen entkräften wollten, dieses, ja, vielleicht können Frauen einfach keine guten Filme machen. Die so ein bisschen beweisen wollten, Filme von Frauen sind eine gute Sache. Und sie haben eben argumentiert, dass Filmemacherinnen es eigentlich schwerer haben, weil sie zum Beispiel sehr viel weniger Filmförderung und sehr viel weniger Budget meistens zur Verfügung haben, ihre Filme aber im Schnitt trotzdem mehr Preise gewinnen und auf mehr Festivals laufen. Und ich sehe sehr, wie diese Argumentation nötig ist, weil wir ja immer wieder von Leuten hören, die komisch biologistisch argumentieren, vielleicht können Frauen oder People of Color oder welche Gruppe sie auch gerade schämen wollen, vielleicht können die einfach keine guten Filme machen und dass man dann solche Argumente dagegen braucht. Aber ich habe mich auch wahnsinnig darüber geärgert, was für ein verdammt hoher Standard an unterrepräsentierte Gruppen in kreativen Bereichen, wie zum Beispiel der Filmindustrie, gelegt wird und wie alles, was Frauen oder People of Color oder andere Gruppen machen, wie alles immer exzeptionell und hervorragend und immer auf wahnsinnig hohem Niveau sein muss und 1000 Preise gewinnen muss, während Männer auch ziemlich häufig einfach ganz schön durchschnittliche Filme machen.
Die meisten Sachen, die in Hollywood passieren, zu machen. Ganz ehrlich, 90%, keine Ahnung, 90%, weiß ich nicht, aber richtig viele, so viel Kacke dabei, ganz ehrlich. Was ist das denn?
Ja, und ich habe ein Panel mir angeschaut, bei dem Doris Dörry war, die ja auch ziemlich viele erfolgreiche Filme gemacht hat, und die meinte, nach ihren ersten zwei erfolgreichen Filmen hat sie einen gemacht, der ziemlich gefloppt hat, und sie hat ihr komplettes Standing verloren und musste sich ihr komplettes Standing, ja, von wegen sie als Frau kann Filme machen, wieder aufbauen. Und ich finde, dieses Privileg, dass man auch mal scheitern darf oder auch einfach mal fucking durchschnittlich sein darf, sollte mal ausgeweitet werden und nicht nur weißen Männern gegeben werden, weil das ist einfach ganz schön unfair, und es gibt auch einfach einen ganz schön kacke Leistungsdruck an alle anderen vor, und es ist ziemlich kacke und es macht mich sehr, sehr wütend.
Ja, das, ja, ist mega dumm.
Soll ja überhaupt nicht heißen, dass Frauen keine Filme machen sollen, die nicht auf Festivals erfolgreich sind und Preise gewinnen und whatever, sondern es soll einfach nur heißen, Frauen sollen genauso Filme machen dürfen wie Männer. Punkt. Frauen sollen einfach Filme machen dürfen, so, genau, wie sie wollen.
Und, ja. Ja. Ja, sehr gute Filme, sehr durchschnittliche Filme und sehr schlechte Filme, alle Arten,
ja,
von Filmen.
Einfach Filme, ja.
Ja, mein Anfangsmoment hat auch was mit Frauen in Filmen zu tun, aber weniger mit Frauen, die in der versuchen irgendwie zu produzieren, sondern mehr mit der Art und Weise, wie mit Schauspielerinnen umgegangen wurde, wird. An dieser Stelle wollen wir eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden in den nächsten Minuten über sexuelle Gewalt sprechen. Falls ihr das gerade nicht hören wollt, dann hört doch ab Minute 43:30 wieder rein. Und dieser Abfuckmoment ist einer, den wahrscheinlich viele schon kennen, weil es jetzt nicht irgendwas komplett Neues ist, aber ich hatte mich ehrlich gesagt noch nie so genau damit beschäftigt. Und zwar ist es diese Sache aus dem Film Der letzte Tango, den, was ihr vielleicht, wo ihr euch vielleicht erinnert. Und zwar gibt es in diesem Film eine Filmszene, in der eine Vergewaltigung vorkommt und die Frau, die die Figur spielt, die vergewaltigt wird, ist Maria Schneider, die zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt war. Und der Mann, der den Vergewaltiger spielt, ist Marlon Brando, der 48 war damals. Und bevor diese Szene stattgefunden hat, wurde der Schauspielerin aber nicht genau erzählt, was in dieser Szene passieren wird und ablaufen sollte. Und es stand auch nicht im Skript, so dass sie dann mehr oder weniger, ohne dass es wirklich zu sexuellen Handlungen gekommen ist, aber eben dennoch vergewaltigt wurde auf eine Art und Weise, also in echt. Und alleine das ist natürlich schon Grund genug, abgefuckt zu sein. Und es ist halt, also es ist halt überkrass. Ich finde, dieser Film, niemand sollte jemals in diesen Film gucken. Also ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich werde ihn mir auch sicher nicht angucken.
Nee, ich auch.
Und das, was ich aber dann irgendwie auch noch krass fand, also was halt noch dazu kam, war, dass diese Schauspielerin, die inzwischen leider gestorben ist, 2007 schon gesagt hat, was passiert ist. Und ich meine, wie gesagt, sie war damals 19 und sie hat damals gesagt, ja, in dem Moment hat sie auch gedacht, wahrscheinlich sollte ich abbrechen, wahrscheinlich sollte ich stoppen, wahrscheinlich sollte ich meinen Agenten rufen, aber sie wusste, sie kannte ihre Rechte nicht. Sie war total überfordert mit der Situation. Natürlich irgendwie 3 Millionen Kameramänner, alle halten irgendwie drauf. Diese ganzen, irgendwie dieser Regisseur, der ihr sagt, mach das, irgendwie der Schauspieler da komisch halb auf ihr drauf. Und sie hat dann in einem Interview eben 2007 schon folgenden Satz gesagt: "During the scene, even though what Marlon was doing wasn't real, I was crying real tears. I felt humiliated and to be honest, I felt a little raped, both by Marlon and Bertucci." Bertucci ist dieser Regisseur. Und sie hat eben genau erklärt, was damals passiert ist. Also sie hat eben, ich übersetze nochmal kurz, sie hat eben gesagt, dass sie sich eben vergewaltigt gefühlt hat bei dem Regisseur und bei dem Schauspieler. Danach kam aber kein krasser Aufschrei, nachdem sie das gesagt hat. Der krasse Aufschrei kam erst 2016, nachdem ein Video veröffentlicht wurde, in dem Bertucci, der Regisseur, selber gesagt hat, er fühlt sich schuldig deswegen. Und dann danach kam auf einmal ein krasser Aufschrei, wo man sich denkt, ganz ehrlich, sie hat das schon 9 Jahre vorher gesagt. Warum ist damals danach nichts passiert? Warum muss es erst so weit kommen, dass er selbst einsieht? Und er hat es nicht mal mehr eingesehen. Ich sage euch gleich, wer es nicht eingesehen hat. Indem er selbst sagt, er fühlt sich irgendwie schuldig, bis irgendwie ein krasser Aufschrei passiert.
Das ist echt so, es glaubt doch einfach mal den Frauen. Was, ja, was soll die Scheiße?
Wirklich. Und dann, und jetzt kommt das Krasseste wirklich, was dieser Bertolucci, ich habe wahrscheinlich seinen Namen falsch, ist mir auch scheißegal, wirklich, er ist gar nicht verdient, genannt zu werden. Dieser Regisseur hat dann gesagt, ich kann es überhaupt nicht richtig vorlesen, weil es ist so schlimm. Er hat gesagt, "I feel guilty, but I don't regret. I didn't want Maria to act her humiliation, her rage. I wanted Maria to feel, not to act. Then she hated me for all her life.
Ja, zu Recht.
Aber was ist denn das für ein Anspruch an KünstlerInnen? Also,
ja,
er dann ich habe eigentlich gar nichts dazu zu sagen. Es ist einfach nur widerlich.
Es ist einfach nur widerlich.
Und es ist dieser unangenehme Geniekult, der männliche Regisseure immer umweht, von wegen, ja, man muss die einfach machen lassen und dann kommt was Gutes dabei raus und die müssen ihren Ideen nachgehen und wenn er das für eine gute Idee hat, dann ist das schon gut in dem Moment.
Ja, oh, und ich meine, sie war 19 nur damals.
Widerlich.
Und 19. Für ihn gab es ja wahrscheinlich überhaupt gar keine Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob dieser Typ immer noch Filmemacher ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgendwie keine besonderen Einflüsse auf seine Karriere letztendlich hat. Nee. Und für sie hat es wahrscheinlich halt einen Einfluss auf ihr komplettes restliches Leben.
Ja. Und halt, ja.
Ja, aber Leute, der Film, hallo, Kunst, alles für die Kunst und so.
Als würde, das finde ich auch mal, das ist so das beschissenste Argument von allem, als würde so Kunst über jeglicher Kritik erhaben sein. Warum? Warum soll das so sein?
Das ist doch der Gipfel! Das geht einfach nicht!
Die totalen Abfuck-Momente.
Ich bin es sowas von leid.
Ein Grund, warum das wahrscheinlich auch 2016 für mehr Aufruhr gesorgt hat als 2007, war, dass die ganze MeToo-Sache ja mehr oder weniger in Hollywood angefangen hat, weil viele Schauspielerinnen gesagt haben, dass sie eben sexuelle Belästigung erfahren mussten und Vergewaltigung erfahren mussten im Zuge ihrer Karriere. Wo ja dann besonders eben Harvey Weinstein in der Kritik steht bis heute, übrigens noch nicht verurteilt. Bill Cosby ist aber inzwischen ja verurteilt und im Gefängnis. Und was ich daran besonders interessant fand, war so ein bisschen dieser Vergleich von, wie diese ganze Sache zumindest in meiner Wahrnehmung in den USA aufgefasst wurde und wie sie so in Deutschland aufgefasst wurde und umgesetzt wurde, weil ich das Gefühl hatte, dass es in den USA danach so sehr viel, gerade so bei Oscars irgendwie und bei Filmverleihungen, Reden gab und irgendwie große, zumindest irgendwie so ein gewisser Kampfgeist und so was ganz Pathetisches irgendwie von vielen, gerade auch von vielen Frauen irgendwie in den Raum gestellt wurde. Und in Deutschland.
Und sich ja auch diese Times-Up-Bewegung gegründet
genau.
hat, ne?
Und
also
in Deutschland.
Hat ja auch Folgen.
Und in Deutschland wurde immer nur gefragt, wie kann man nach MeToo noch flirten?
Ja, und es war
immer so das Gefühl, ich meine, ich glaub, das, was hier hängen geblieben ist von der Debatte.
Kann ich Frauen noch die Tür aufhalten?
Ja. Und ich meine, ich glaube nicht, dass es in den USA jetzt auf einmal alles mega gut ist und irgendwie alles toll, aber irgendwie gab es da so ein bisschen so einen krasseren Schockmoment, hatte ich das Gefühl. Und ich bin mir auch sicher, dass es hier nicht nur, leider nicht nur hier Dieter Wedel ist, der wahrscheinlich dem solche Vorwürfe entgegengebracht werden
und
können.
Und dieser WDR-Typ, oder? Ich habe seinen Namen gerade vergessen.
Ja. Ja, aber weil er halt auch nicht so sehr öffentlich in der Kritik steht, oder? Man, also
und auch
kennt man diesen
niemanden
Namen nicht so krass. Also ich glaube, es ist kein Wunder, dass du diesen Namen vergessen hast. So.
Und ich wollte gerade sagen, es gab doch auch für niemanden vergleichbare Konsequenzen
genau.
wie jetzt
also ich meine,
für
in,
Menschen in den USA.
Da gab es zumindest, hat dann halt irgendwie Kevin Spacey hat halt seinen Platz in House of Cards verloren und Bill Cosby ist im Gefängnis. Und gegen Weinstein läuft ein Verfahren.
Und das sind zumindest mal sehr medienwirksame Konsequenzen, ob
genau.
die jetzt irgendwie, ja, ob die jetzt wirklich so.
Natürlich werden die das ganze System nicht komplett revolutionieren, aber irgendwie diese Konsequenzen gab es in Deutschland nicht so. Es wurde jetzt, muss man ja mal positiv anmerken, es wurde jetzt eine Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung eingerichtet von verschiedenen Branchenverbänden und öffentlich-rechtlichen Sendern. Dieser Verein wurde jetzt 2018 gegründet. Ich habe es ehrlich gesagt nicht richtig herausgefunden, ob der jetzt wirklich schon so wirkt und ob man sich da jetzt schon dran wenden kann. Es hat zumindest auch schon noch mal ordentlich lang gedauert, bis diese Vertrauensstelle gegründet wurde.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch schon krass genug, dass es erst 2018 werden musste, damit so eine Stelle mal gegründet wird, oder?
Ich habe immer das Gefühl, dass die Bereitschaft, über so Themen zu reden, in Deutschland nicht so besonders groß ist.
Voll. Hat man ja auch an diesem, ich würde sagen, glaube ich, der beste, ich lege mich fest, der beste Neo Magazin Royale Beitrag jemals, hau ich immer mal raus, von Sophie Passmann gesehen, der ja von der Berlinale von letztem Jahr 2018 ist. Wahrscheinlich werden sich einige erinnern, da ist Sophie Passmann über die Berlinale gelaufen und hat männliche, ich glaube, es waren alles Schauspieler oder teilweise vielleicht auch Musiker,
Schauspieler und Regisseure.
Ja. Ja, also irgendwie Menschen, die da auf dem Teppich rumliefen, also Männer, irgendwie gefragt, wie sie zu Frauen in der Filmbranche und zu Diskriminierung stehen und was sie zu der ganzen MeToo-Debatte gesagt haben. Und zum einen gab es da Menschen, die mit Sophie Passmann nicht drüber sprechen wollten, weil sie gesagt haben, sie äußern sich zu dem Thema nicht, aber dann mit Ralf Kabelka, einem Mann, haben sie schon darüber gesprochen. Und es gab Leute wie Jürgen Vogel, die absolut schreckliche Dinge gesagt haben.
Komplette sich über
Mann. Belästigung lustig gemacht haben. Und ganz viele Leute haben hinterher gedacht, dass es alles fake war und dass sie das alles gespielt haben.
Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was Jürgen Vogel gesagt hat? Er hat gesagt, auf die Frage, wie sexistisch ist die deutsche Filmbranche, hat er zuerst gesagt, weiß ich nicht, ich habe ja keinen Sex, ha, ha, ha. Und dann, es gibt ja auch Männer, die schlecht behandelt werden.
Ja, halt's Maul, Alter.
Und wie du gerade schon gesagt hast, ich dachte selber, das ist irgendwie ein Fake. Das kann doch nicht ernst gemeint sein.
Aber das meiste davon war halt kein Fake, leider. Und das war halt echt super tragisch. Und es war aber so repräsentativ, glaube ich, für so viele Menschen, die da wirklich so ignorant durch die Welt gehen und so keinen Plan haben, Alter. Und das hat mich schon nochmal sehr schockiert.
Und es ist ja eigentlich ironisch, weil diese Berlinale, glaube ich, das erste Filmfestival war, nachdem die ganze MeToo-Sache groß geworden ist. Und offiziell haben sich alle ganz arg bemüht, darüber zu reden, wie wichtig es ihnen ist, über sexuelle Belästigung und alles Weitere in der Filmindustrie zu reden und wie viel Mühe sie sich jetzt bei diesem Festival geben, dass solche Sachen nicht passieren und dass man das ja alles thematisieren muss. Aber dass unter diesem offiziellen Mantel, wo plötzlich alle aufgescheucht waren, natürlich immer noch die gleichen Einstellungen waren wie vorher und dass die jetzt natürlich auch nicht weggehen, dadurch, dass man es einmal thematisiert hat.
Ich habe mich auch gefragt, ob es parallel zu so einer Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung auch auf so Filmfestivals wie der Berlinale oder den Oscars auch vielleicht nicht auch mal sowas wie Awareness-Person geben sollten.
Hallo, linke Bubble.
Ich wollte gerade sagen, in der linken Bubble ist ja gefühlt bei jeder Veranstaltung mittlerweile eine Awareness-Person. Und warum nicht auch mal auf der Berlinale? Würde sich doch ganz gut anbieten, gerade wenn da solche Menschen wie Jürgen Vogel noch länger eingeladen werden.
Tatsächlich habe ich bei der letzten Berlinale mit einer Frau geredet, die sowas in der Art einrichten wollte bei Filmfestivals, weil sie nämlich vergewaltigt wurde bei einem Filmfestival. Also das ist eine Frau, die eher so in diesem Produktionsbereich arbeitet und die halt meinte, sie war da, als sie noch relativ jung war und ist da halt auch irgendwie abends mit jemandem mitgegangen, der noch ein Arbeitstreffen haben wollte und meinte halt, okay, Filmfestivals sind kein Safe Space. So, das ist nicht nur die Filmindustrie, in der Sachen falsch laufen, sondern diese Festivals sind genauso Teil davon und da sind genau die gleichen Strukturen und die gleichen Machtverhältnisse drin und man muss da was dagegen tun. Also es gibt, glaube ich, Ideen in diese Richtung, aber wahrscheinlich dauert es auch einfach, bis es umgesetzt wird.
Das hat man ja bei der Anlaufstelle gesehen, das hat ja auch jetzt 3 Jahre gedauert oder so, ne? Und um das ganze Thema vielleicht abzuschließen, übrigens hat so Sat.1, ZDF und NDR haben jetzt bekannt gegeben, dass sie keine Belege für sexuelle Übergriffe von Dieter Wedel oder andere strafbare Handlungen, keine Beweise dafür gefunden haben. Und deswegen haben sie jetzt die quasi internen Ermittlungen dafür irgendwie eingestellt. Und Bavaria Film hat erklärt, dass sie derartige Hinweise auch nicht gefunden haben. Allerdings habe man festgestellt, dass ein paar Verhaltensweisen des Regisseurs nach dem heute gültigen Verhaltenskodex der Produktionsfirma nicht mehr tolerabel gewesen wären. Wo ich mir denke, was hattet ihr für einen Verhaltenskodex vor 10 Jahren? Was war das für, wenn ihr nach heutigem Verhaltenskodex nicht mehr tolerabel gewesen?
Ja, vor 10 Jahren waren Übergriffe geil und heute sind sie problematisch, genau.
Weil MeToo. Insgesamt, Machtstrukturen hat einfach irgendwie ein wichtiges, schwieriges Thema in Bezug auf Filme. Mhm. Und dazu habe ich noch ein sehr, finde ich, prekäres Beispiel, was ich von einem Kumpel von uns, kleines Shoutout an Lukas Raschke, worauf ich von ihm hingewiesen wurde. Und zwar geht es um die Hobbit-Filme. Wer mich kennt, weiß, ich habe nie Herr der Ringe und auch nicht Hobbit gesehen. Ich habe keine Ahnung inhaltlich von diesem Film. Darum geht es jetzt auch nicht. Sondern es geht um die Produktion. Denn, wie ihr alle wissen, ist es in Neuseeland produziert worden. Und man denkt ja immer, ja, es wurde in Neuseeland produziert, weil voll die schöne Natur. Stimmt aber nicht ganz. Neuseeland, voll die schöne Natur, ja. Aber es ist auch positiv, weil es für die viel für Warner Brothers, von denen das ja produziert wurde, es viel billiger ist in Neuseeland, weil die Arbeitsrechte für die neuseeländischen Schauspieler und Crewmitglieder sehr viel lockerer sind als für die Amis. Und das führte dazu, dass amerikanische Schauspieler, die den gleichen Job gemacht haben wie neuseeländische SchauspielerInnen, viel besser bezahlt wurden und viel bessere Arbeitsbedingungen hatten als die NeuseeländerInnen. Dagegen wollten diese NeuseeländerInnen natürlich dann irgendwann protestieren und haben es auch gemacht und haben gesagt, ja Leute, das geht so nicht, und haben halt so kollektiv versucht, dagegen anzukämpfen. Das Problem ist aber, dass die neuseeländische Filmindustrie und generell die Industrie super krass inzwischen auf diese Filme angewiesen ist, weil die richtig, richtig viel Geld da reinpumpen und ganz viele Leute da halt arbeiten. Und dann hat Warner Bros. Einfach angedroht, ja Leute, ganz ehrlich, fuck it, dann gehen wir halt nach Polen oder Tschechien, da finden wir unsere billigen Arbeitskräfte. Und daraufhin hat dann die Regierung, die neuseeländische Regierung, weil die gesagt haben, wir können das nicht zulassen, dass die weggehen, sich mit Warner Bros. Getroffen und haben am Ende ein Gesetz gelockert, wodurch es den SchauspielerInnen verboten wurde, sich kollektiv gegen diese Arbeitsverträge aufzulehnen. Was? Und gesagt wurde, dass sie nur als Einzelperson quasi diese Verträge machen und deswegen auch nur als Einzelperson protestieren können, wodurch sie natürlich überhaupt keine Macht haben. Weil als einzelne irgendwie SchauspielerInnen in irgendwie marginalen Rollen können sie natürlich überhaupt nicht dagegen protestieren.
Was für ein fucking riesen Einfluss haben denn diese Warner Brothers? Ja. Ich verstehe, also, dass es überhaupt möglich ist, dass sich eine Regierung von einem Staat mit einer fucking Produktionsfirma von irgendeinem Kack-Fantasy-Film trifft, weil die so eine riesen Macht hat.
Was ist los? Ja, es ist völlig crazy. Es ist völlig crazy. Und dann hat das Ganze auch noch dazu geführt, dass es halt, hat sich dann eben dieses Gesetz geändert, was halt für die ganzen NeuseeländerInnen schlechter war im Endeffekt. Und zusätzlich waren die Warner Brothers natürlich auch total abgefuckt von denen und haben sie dann einfach nicht zu der Premiere des dritten Teils in L.A. eingeladen.
Okay.
Und dann hat einer, weil er einen Schauspieler hat dann irgendwie gepostet bei Twitter, weil so viele Fans ihn gefragt haben, ob er bei der Premiere sein wird, so, ja, nee, wir wurden nicht eingeladen. Und daraufhin ist dann natürlich so ein medial so ein kleiner Shitstorm irgendwie losgetreten, woraufhin Warner Brothers ihm dann geschrieben hat, so, ja, wir finden es überhaupt nicht cool, dass du das jetzt hier öffentlich machst und lass das mal bitte.
Na klar, findet ihr das nicht
und cool. Und dann wurden sie doch eingeladen, und aber keiner von der Produktionsfirma hat die NeuseeländerInnen nur mit dem Arsch angeguckt und hat die quasi nicht mit denen geredet die ganze Zeit und die überhaupt nicht begrüßt. Und
ich meine, der dritte Teil von den Hobbit-Filmen ist eh scheiße, aber jetzt, also ich finde, niemand sollte sich diesen Film
merken. Das ist halt irgendwie super, das ist halt das Ding, es ist halt super schwierig, weil die so wenig Macht haben, weil halt auf der einen Seite die total darauf angewiesen sind, weil das super viele Arbeitsplätze produziert, und auf der anderen Seite sie aber halt natürlich auch gleichzeitig trotzdem Rechte haben offensichtlich, für die sie einkämpfen sollten, aber halt die Machthierarchien so krass sind, das ist halt, ja.
Aber ich glaube, das ist eine Sache, die man bei dem ganzen Glamour und Kunst und tolle Geschichten erzählen von der Filmindustrie und besonders von der Filmindustrie in Hollywood nicht vergessen darf, dass es letzten Endes halt auch einfach kapitalistische Unternehmen sind.
Ja.
Und dass die nach genau den gleichen Mustern funktionieren wie andere kapitalistische Unternehmen und einfach ganz schön viel Scheiße dabei rauskommt und Menschen in nicht geilen Bedingungen arbeiten und schlecht bezahlt werden und es nur halt nicht so auffällt, weil man halt, keine Ahnung, kein Auto herstellt, sondern einen Film. Und es ist ja ach so ein Kunstprodukt und deswegen kann dahinter ja quasi keine schlechte Struktur sein oder es wird halt verschleiert.
Ja, ist dann halt auch die Frage, wie sehr man noch von Kunst oder Kunstfreiheit sprechen kann, wenn es letztendlich doch nur um Gewinnmaximierung geht.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Frage, die sich irgendwie stellt. Ich habe mir dabei auch gedacht, weil ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie in den letzten Jahren immer mehr Diversität in Filmen gibt und in den Geschichten, die erzählt werden, also zum Beispiel Moonlight, was ja letztes Jahr bei den Oscars mit dabei war, was die Geschichte von einem schwarzen, schwulen Mann war, oder Get Out oder Black Panther oder Wonder Woman. Ich habe immer das Gefühl, es gibt irgendwie in letzter Zeit mehr Filme, die Diversität, oder es gibt in letzter Zeit mehr Filme mit mehr Diversität, oder Crazy Rich Asians, was ja einen fast komplett asiatischen Cast hatte, was es ja so auch fast noch nie vorher gab. Aber ich glaube, dass das halt auch nicht passiert, weil sich jetzt irgendwelche Produktionsfirmen oder sonstige Geldgeber denken, geil, ich finde Feminismus cool, ich finde irgendwie Antirassismus cool, ja. Lass mal mehr Diversität in unsere Filme bringen. Ja, sondern die machen das auch, weil sie halt festgestellt haben, es lohnt sich finanziell. Und die Wonder Woman und Black Panther waren wahnsinnig erfolgreich und haben total viel Geld eingebracht. Und ich glaube, dass so, es so langsam erst bei den Studios ankommt, dass sich das Mainstream-Publikum schon auch ganz gerne Filme anguckt, in denen es nicht nur um weiße Männer geht, sondern dass es auch cool ist, Geschichten von anderen Leuten zu erzählen und dass die sich auch angeschaut werden. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, was irgendwie Demografie von Netflix-UserInnen oder von KinobesucherInnen angeht, weiß man ja schon ziemlich lange, dass das zur Hälfte oder sogar ein bisschen mehr als die Hälfte Frauen sind oder dass eben auch People of Color viel ins Kino gehen. Und das bisher, glaube ich, immer angenommen wurde, alle schauen sich gerne Filme über weiße Männer an und jetzt so langsam kommt man drauf, ja, nee, die meisten Leute schauen sich auch gerne Filme an, in denen es nicht um weiße Männer geht. Und das ist irgendwie frustrierend, dass es nur mit diesem finanziellen Anreiz geht, weil es natürlich cool wäre, wenn das aus anderen Gründen funktionieren würde, aber das ist wahrscheinlich auch eine Illusion, weil die Filmindustrie ist eben auch kapitalistisch.
Ich glaube gar nicht, dass ich es so schlimm finde, in dem Sinne, dass es halt einfach so das Beweis, dass es halt, dass unsere Welt halt nicht aus weißen Männern besteht, sondern halt aus allen möglichen Menschen mit allen möglichen Geschichten. Und dass diese Menschen eben natürlich genauso wie alle anderen Filme gucken und halt auch Menschen in den Filmen sehen möchten, mit denen sie sich identifizieren können. Und das ist halt auch super wichtig, wenn man darüber nachdenkt, dass es halt auch nicht nur Hollywood-Filme gibt. Und dass es weird ist, dass ganz oft wir so tun, als könnten wir uns mit US-Amerikanerinnen zwangsläufig halt irgendwie identifizieren.
Und ganz kurz muss man jetzt auch mal sagen, wir haben jetzt auch eigentlich ausschließlich über Hollywood-Filme gesprochen.
Genau, was aber natürlich auch daran liegt, dass wir hier halt super viel Hollywood-Filme die ganze Zeit gucken. Also ich meine, wir könnten jetzt natürlich auch anfangen, lateinamerikanische Filme aufzuzählen. Die meisten würden sie nicht kennen, ist natürlich ein Problem. Aber so ist halt voll präsent in unserem Leben und in, eben in unserer Gesellschaft hier.
Ja, aber es gibt ja auch viele deutsche Filme und irgendwie deutsche gute Filme. Aber irgendwie, klar, die Diskussion wird geprägt von Hollywood-Filmen und Oscars und so weiter.
Genau, das ist halt auch, finde ich, ein Problem, weil es gibt eben auch andere Filmindustrien, wie zum Beispiel Nollywood. Nollywood wird die Filmindustrie in Nigeria genannt. Und die produziert die zweitmeisten Filme pro Jahr. Und jetzt, tadadada, auf Platz 1 ist nicht etwa Hollywood, sondern Bollywood. Hm. Also die meisten Filme pro Jahr produziert Bollywood, danach kommt Nollywood und dann kommt erst Hollywood. Natürlich werden da auch Low-Budget-Filme dabei sein und irgendwie kann man das auf andere Art und Weise noch vergleichen. Aber ich fand es trotzdem irgendwie sehr interessant, dass eben Hollywood da gar nicht mal so ein Monopol darstellt. Und ich fand es auch voll gut, und zwar hat nämlich ein nigerianischer Regisseur, Femi Odubemi, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, es tut mir leid, gesagt, hat zu der über die Nollywood-Industrie und die Hollywood-Industrie gesagt, up until the last 20 to 30 years, the history and culture of African communities were the narratives of the colonialists. Those narratives, quite frankly, beyond not being accurate, beyond not being authentic, were political. Und das finde ich halt super prägnant, dass er halt sagt, also in den letzten 20 bis 30 Jahren wurde die ganze Geschichte von irgendwie afrikanischen Gesellschaften immer aus dieser Sicht der Kolonialisierung und der, die sie kolonialisiert haben, erzählt. Und diese Geschichten wurden erzählt. Und er hat dann eben weiter ausgeführt, dass er gesagt hat, es ist so wichtig, dass wir selbst, also sie selbst, ihre eigenen Geschichten erzählen können. Weil er auch gesagt hat, ja, wir können uns halt vielleicht gar nicht damit identifizieren. Warum sollte ich mich hier in Nigeria mit irgendwelchen weißen Amis identifizieren, die in irgendeiner Vorstadt leben und irgendwelche Nachbarschaftskriege ausführen, so? Und dass es halt deswegen super wichtig auch so ein emanzipatorischer Akt ist, zu sagen, nein, hier ist unsere eigene Filmindustrie, wir brauchen Hollywood nicht oder wir identifizieren uns gar nicht unbedingt damit. Und deswegen ist es halt super wichtig, um nochmal so zu dem Thema, was wir am Anfang ja auch hatten, zu kommen, dass man auch die eigenen Geschichten eben erzählen kann.
Okay, Leute, was nehmen wir mit für unseren Filmkonsum?
Mein Fazit passt ein bisschen dazu, was Taina gerade gesagt hat. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich auch in meinem eigenen Filmkonsum vielleicht den Fokus etwas ändern würde und mir nicht mehr nur angucken, welche Filme haben jetzt einen Oscar gewonnen oder einen Golden Bear oder weiß nicht, was es noch für europäische und nordamerikanische Filmfestivals gibt, sondern ich habe festgestellt, wie schade ist es, dass wir anderen Filmfestivals und Filmen so wenig Aufmerksamkeit geben und habe dabei das Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou gefunden. Kurz Vespacho. Das ist das größte afrikanische Filmfestival, was alle zwei Jahre in Ouagadougou in Burkina Faso stattfindet. Und ich fand die Idee dieses Filmfestivals so passend zu dem, was du auch gerade noch gesagt hast, Taina. Und zwar wurde das 1969 gegründet mit der Überlegung eines Regisseurs, der gesagt hat, wie kann es sein, dass unsere Bevölkerung keinen Zugang zu Filmen von hier hat, zu afrikanischen Filmen, zu lokalen Filmen? Und dieses Filmfestival funktioniert so, dass alle Filme kostenlos gezeigt werden in Kinos in Burkina Faso und deshalb auch ein unfassbar großes Publikum hat. Und dort werden nur afrikanische Filme ausgezeichnet, seit Mitte der 80er Jahre aber auch Filme aus der afrikanischen Diaspora. Und wir haben im Vorhinein ja schon drüber gesprochen, dass ihr beide den Film Rafiki zum Beispiel schon gesehen habt. Ich kenne den nicht, ich wollte den sehr gerne noch gucken. Es ist ein Film aus Ghana, oder?
Kenia.
Oh, peinlich. Ja, den kenianischen Film Rafiki wollte ich mir zum Beispiel auch noch sehr gerne angucken.
Der ist sehr gut.
Der dort zum Beispiel auch ausgezeichnet wurde. Ja, das ist mein Fazit. Mehr Filme, die nicht mit Hollywood was zu tun haben und auch nicht mit standardgroßen deutschen Produktionen anschauen und genau, ein bisschen da meinen Horizont erweitern.
Ja, mein Fazit geht in eine ähnliche Richtung, so ein bisschen support your local movie production. Ich habe mir insbesondere gedacht, dass ich irgendwie mich mehr damit beschäftigen möchte, zum Beispiel aktiv Filme von RegisseurInnen im Sinne von Frauen und andere nicht-cis-männlichen Menschen mir anzuschauen, um auch weiterhin irgendwie so meinen Support denen zu geben und zu zeigen, ja, es gibt Interesse daran, mehr aus dieser Perspektive zu sehen.
Ich habe für mich mitgenommen, mir nochmal zu überlegen, wie genau ich auf Repräsentation achten möchte und eben anschließend an das, was Taina gesagt hat, Filme unterstützen möchte oder halt mir dann zum Beispiel im Kino angucken möchte, die das irgendwie so machen, dass ich es gut finde, und habe für mich irgendwie drei Stufen identifiziert. Und die erste Stufe ist die Frage, wer wird gezeigt und wessen Geschichte wird erzählt, und das sind solche Sachen, eben ist es von einer Regisseurin, spielen da People of Color drin mit, wo man eben auch so den Bechdel-Test und solche Sachen in der Art anwenden kann, wo man eben fragt, sind da Frauen drin, sprechen die miteinander, sprechen sie über was anderes als ein Mann, und das gibt es ja auch noch für andere Gruppen. Und dass ich aber quasi da nicht stehen bleiben will, sondern dass ich mir in Anschluss an meinen Shame-Moment vom Anfang mit The Help eben auch überlegen möchte, wie werden diese Personen gezeigt und wie werden sie dargestellt und welche Narrative und Stereotype stecken da drin, weil ich das Gefühl habe, je mehr ich weiß, dass es eben sowas gibt wie diese Classy White Savior-Geschichten, desto mehr fällt mir sowas eben auch auf, wenn ich Filme gucke, und desto mehr kann ich dann eben solche Filme nicht gucken oder mit Leuten darüber reden, warum das vielleicht problematisch ist, wenn Geschichten so erzählt werden. Und der dritte Punkt wäre dann eben auch, in welchen Strukturen ist dieser Film entstanden, weil eben da können noch so viele irgendwie queere Personen mitspielen. Wenn irgendwie das Drehbuch und die Regie nicht auch von queeren Menschen kommt, ist es irgendwie nicht so cool. Und das sind so Punkte, auf die ich achten möchte, wenn ich Filme gucke.
Herrlich. Guter Plan.
Ja. Und damit sind wir auch am Ende von der Folge We Ruin Filme. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, findet ihr uns unter mimimikollektiv.de und bei Instagram, Facebook und Twitter. Und wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes oder über sonstiges Feedback, über Instagram-Nachrichten, über Filmempfehlungen oder Filmhass. Alles gut. Hass ist auch immer willkommen.
Und wir freuen uns auch nochmal an dieser Stelle über eure Unterstützung auf Steady und über die Leute, die uns schon auf Steady unterstützen.
Ja, vielen, vielen Dank.
Shoutout an euch.
Der Mimimi-Podcast. Von Feline Kreuzer, Lara Lorenz und Taina Grünzig.